Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Ich habe meine Fühler ein bisschen ausgestreckt und habe mir ein neues Berufsfeld erschlossen. Weil man weiß ja nie, wie lange das mit der Comedy noch gut läuft. Und ich habe folgende Idee für mich: Ich könnte Hochzeitsplaner werden. Nicht ästhetisch, nicht so zeremoniell, sondern für so eine Adventure-Hochzeit. Also für so, ich glaube, der nächste große Trend in der Hochzeitsbranche wird die Mischung aus so einem Escape Room und einer traditionellen Hochzeit.
Das klingt nach einer Hochzeit für mich.
Das klingt nach einer Hochzeit für dich. Und meine Idee für eine anstehende Hochzeit, zu der ich hoffentlich eingeladen werde, ist bei dir, dass du eine Minion-Hochzeit feierst.
Ich, wenn ich heirate.
Wenn du heiratest, wirst du eine Minion-Hochzeit feiern. Und das Konzept der Minion-Hochzeit ist das folgende. Alle, sowohl Brautpaar als auch alle Gäste, werden in so ein Minion-Kostüm gesteckt. Eins dieser, die so groß sind und so, also wie so halt wie ein Minion geformt sind.
Wie ein riesen Tic-Tac.
Wie ein riesiges Tic-Tac. Und der Escape Room-Anteil dieser Hochzeit ist, dass man sich als Brautpaar finden muss in der Menge von Minions. Und nur wenn man einander findet in dieser Menge, darf man heiraten.
Aber wie funktioniert das Spiel? Darf man miteinander reden?
Nein, man muss es wissen, dass das die andere Person ist.
Und aber ich glaube, wie denn? Das sieht man die Augen durch das durch Kostüm?
Durch die Macht der Liebe, Mann.
Deine Ernst?
Ja, natürlich. Wie soll man das sonst? Also sorry, wenn du deinen Partner, deine Partnerin nicht rausfinden kannst durch einen Blick in eine Menge voller Minions, dann müsst ihr nicht heiraten. Und dann weiß man, dass man füreinander gemacht ist. Wenn du die große Liebe deines Lebens durch ein Minion-Kostüm erkennst, dann seid ihr füreinander gemacht.
Aber Loki, frage ich mich gerade, ob du eine RTL-Show gerippt hast. Weil
Nein.
Es klingt wie eine Sendung, die es schon
Nein.
gibt.
Nein, es ist mein Konzept für eine Escape Room Hochzeit und man kann die buchen. Ich brauche 60 Minion-Kostüme und Leute, die das machen würden. Aber
hätte ich in dem Minion-Kostüm wenigstens ein cooles Kleid an?
Nein. Du kannst natürlich das anziehen, aber von außen darf es keine Unterscheidung sein. Auch übrigens gleich große Füße, weil ich glaube, es gibt viele Ehepaare, die einander an den Füßen erkennen könnte.
Also braucht man eigentlich auch so ein Fußkostüm?
Ja, also ein Schuh, ja.
Du hast Schuh als Kostüm, Schuh. Weißt du, also nein. Also so ein Schuh, bei dem, der bei allen
ja, wie
groß
so ein Clown-Schuh,
gleich, ja, das meine ich, ist doch ein Schuhkostüm.
Das ist ein Schuh, ja.
Ein Schuhkostüm.
Ja, das muss man machen und so könnte man heiraten, meine Meinung. Und wer das machen möchte, testet es mal. Ihr müsst keine Minions sein, es wäre besser, wenn ihr Minions wärt. Aber ihr könnt auch zum Beispiel, keine Ahnung, Captain Blaubeer alle sein oder so.
Captain Blaubeer?
Ja, ich weiß es nicht genau.
Gibt's den noch?
Ja, klar. Walter okay. Mörs, Vater von Captain Blaubeer. Guter Typ.
Oder alle sind Bernd das Brot.
Alle sind Bernd das Brot, das wäre eine gute Idee.
Ja.
Walter Mörs ist übrigens toller Mann, der wurde noch nie, also wurde einmal nur fotografiert.
Einmal nur?
Ja, der hat es geschafft.
Krass. Okay.
King.
Na gut.
Uneingeschränkter King.
Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Herzlich willkommen zu Hotz und Humsi.
Herzlich willkommen. Ich habe ein Aufregerthema. Sorry, ich kann gar nicht sagen,
so
wie es dir geht.
So schnell geht's schon los. Hallo, frag mich doch erstmal, wie geht's dir? Entspannt. Gut.
Sehr schön. Mir geht's schlecht, weil ich bin eine Stunde von der Landsberger Allee, bin ich hierher gelaufen und bin an mehreren Eisdielen vorbeigelaufen. Und der Trend, den ich in den letzten Jahren beobachtet habe, hat sich verfestigt. Und es ist ein Niedergang Deutschlands, würde ich sagen. Denn zumindest in Berlin, in diesem Teil Berlins, gibt es immer weniger, bei immer weniger Eisdielen, bei gar keiner Eisdiele mehr, würde ich sagen, das klassische Stracciatella-Eis.
Wirklich?
Ja,
nein.
Doch.
Was haben die denn stattdessen? Ja, so edgy Sorten?
Ja, selbst so normale Eisdielen haben halt so
Matcha-Eis.
Haben so Standard-Eissorten, aber dann auch sowas wie Strawberry Shortcake und Dark Chocolate und so weiter.
Ach, komm, ja.
Aber es gibt weniger Stracciatella. Stracciatella ist am Aussterben. Dieses herrliche Eis, das durch steinharte Schokolade und das egalstmöglich schmeckende Eis bestochen hat, das stirbt gerade aus. Und vielleicht ist es nur ein Berlin-Trend, vielleicht ist es nur eine Sache, die ich in meiner Wahrnehmung habe, vielleicht bin ich an zu viele Hipster-Eisdielen geraten, aber ich glaube, das Stracciatella-Eis, das stirbt aus. Ich glaube, das ist das, was Tilo Sarrazin gemeint hat, als er gesagt hat, Deutschland schafft sich ab.
Ja, also ich finde das eine interessante Beobachtung, weil mir ist es noch gar nicht aufgefallen, aber es macht absolut Sinn. Und ich habe mich schon als Kind darüber aufgeregt, als so langsam in Kreuzberg diese Hipster-Eisdielen kamen.
Fuck them.
Und ganz viele von meinen FreundInnen wollten nach der Schule dann immer zu dem, einen gab es, der heißt Vanille Marille, kennst du vielleicht?
Ja.
Den gab es dann neu in Kreuzberg. Und ich hatte aber eine italienische Eisdiele, die mein Lieblingsladen war, weil ich da, seit ich ein Kind war, jeden Sommer war.
Geil.
Und den gibt's leider auch mittlerweile nicht mehr. Und es gibt nur noch Vanillemarille. Ah. Und es macht mich richtig sauer, weil ich eigentlich nur dort Eis essen will. Und mich hat's immer aufgeregt, wenn die anderen dann zu Vanillemarille wollten. Weil da gab's dann so den heißen Scheiß. Und das fand ich schon immer scheiße irgendwie.
Ich war mal einen Sommer lang Eisverkäufer.
Nein, wirklich? Ja. Aber du warst immer in der Coming-of-Age-Serie.
Ja, ich war bloß, dass der Eisverkäufer in Coming-of-Age-Serien meistens hot ist. Und ich war halt ich mit 15. Und okay. Ich war in so einem VW-Bus, der ungefähr so groß war wie dieser Tisch hier. Und...
Ach so, in einem Bus?
Ja, in so einem Bus, so einem alten VW-Bus. Und ich habe aber kein Kugeleis verkauft, weil dazu braucht man, glaube ich, so bestimmte Bestimmungen des Gesundheitsamts, die dieser Eisverkauf sicherlich nicht bestanden hätte. Sondern ich habe so Thekeneis, so normales, was halt auch im Späti oder im Kiosk so in der Eistruhe ist. Und ich würde, vielleicht frage ich das zu spät, vielleicht hätten wir das früher mal ansprechen sollen, aber was würdest du bei so einem klassischen Eisangebot an der Tankstelle, an einem Kiosk, an einem Späti, was würdest du nehmen?
Twister.
Das ist eine Freak-Antwort.
Warum denn?
Das ist eine fucking Freak-Antwort.
Oder wie heißt denn dieses, was so außen gelb ist und innen drin
Caretta.
Weiß? Ja.
Caretta finde ich sehr gut. Finde ich gut.
Aber Twister, nur das kann man irgendwie nicht essen, ohne dass
ist das so dieses bunte?
Dieses grün, glaube ich, weiß gedrehte, genau. Und ja. In der Mitte ist nochmal sowas Rotes. Irgendwie habe ich da gerade ein Craving drauf.
Aber ich würde
auch gerne mal wieder diese Sachen essen, die man als Kind sich geholt hat. Nee, diese eine Sache sah doch aus wie so eine Dose, die du so aufmachst und dann kamen da so Kugeln raus, die du dir so in die Hand geschüttet hast.
Ah, so Eiskonfekt-mäßig.
Ja, sowas finde ich eigentlich auch mal wieder geil.
Mm. Eiskonfekt fand ich immer so ein bisschen sexuell angehaucht, weil da stand einmal 10 for 2 drauf und da war so ein knuschendes Pärchen drauf. Und das fand ich immer komisch, das habe ich mich nie getraut zu holen, weil ich bin ja nicht so zweit. Nein. Was ich noch ein starkes Eis finde, Nuki-Nuss, Nuki-Erdbeer, toll. Ja. Dann finde ich noch ganz, ganz toll, was verdrängt worden ist, auch durch vegane Varianten, was ich nicht schlecht finde, aber das klassische Magnum, ohne so Special-Sachen, das
normales.
Klassische glatte Magnum, ohne Nüsse drin, wurde verdrängt.
Ja.
Auch wie das Stracciatella-Eis wurde weggentrifiziert, letztlich.
Ja,
letztlich ist das der Gentrifizierung zum Opfer gefallen.
Kratzeis.
Mm, ja, das finde ich nicht so gut.
Das fand ich schon immer scheiße.
Ja. Ist mir zu haptisch.
Und irgendwie kriege ich direkt eine negative Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie man das so wegschabt, dieses Geräusch finde ich richtig. Und irgendwie war das immer blau. Gab es eine andere Farbe als blau?
Nee, das muss man blau essen, finde ich aber auch richtig so. das männlichste Eis mit Abstand ist natürlich das Eis-Sandwich.
Nee, ich finde Magnum mit Nüssen männlich.
Oh, das ist für mich durch meine Mutter, glaube ich, ein bisschen so genusscoded.
Oh, okay.
Und das männlichste Eis ist für mich das Eis-Sandwich, weil es nämlich diesen verweichlichten Genuss des Eisessens mit dem harten Schmerz von Eiskauen verbindet. Du hast das einerseits ist es natürlich verweichlicht, ein Eis zu essen. Aber du hast diesen Schmerz von zu viel Eis sofort in den Mund bekommen. Und dann tut ja immer so vorne die Nase weh. Und das ist so für mich das männlichste Eis. Weil es
auch mit Schmerz verbunden ist.
Ja, genau. Man muss immer ein bisschen in Schmerz. Es darf nicht so viel Genuss sein.
Ich habe noch ein Lieblingseis und zwar das Oreo-Eis. Das ist jetzt eher was Modernes.
Nee, das ist mir in den letzten Jahren dazu gekommen.
Das ist wirklich wie ein Riesen-Oreo. Und du hast halt diesen dunklen Keks. Aber es ist nicht wie ein Oreo-Keks, sondern so ein weicheres Material. Ein bisschen wie bei dem. Eigentlich ist es das moderne Sandwich-Eis. Und in der Mitte hast du so eine Stracciatella-mäßige Situation. Also eigentlich sollte dir das gut gefallen. Ich finde das sehr gut.
Ich bin irgendwie gegen Oreos. Die kamen mal, ich weiß nicht, für dich war das wahrscheinlich etwas, was es schon immer gab, aber Oreos kamen so, ich würde sagen 2000.
Aber warum für dich denn nicht?
Weil ich vom Dorf komme. Wir haben
gab's da keine Oreos?
Nein, ich schwöre dir, das
da
erste
Mal. Da gibt's doch auch einen Supermarkt. Dann sprichst du wie eine Berlinerin.
Ich schwöre dir, es gab zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mit 16 Oreo gesehen. Und das kam da so in die Amerika-Ecke vom ortsansässigen Rewe kam das rein. Und ich fand das Krasseste, dass es das gibt. Weil ich habe das da schon so auf Facebook gesehen bei diesen 2012er Rezeptvideos, wie so irgendwelche Typen 19 Packungen Oreos gehäckselt haben und daraus was wir auch immer gemacht haben, das war für mich so, jetzt beginnt die Welt. Und die haben es für mich überspielt, Oreo. Es gibt jetzt Oreo zu oft und überall. Und das finde ich nicht gut in so vielen Varianten.
Aber
die
ich finde, das ist doch mittlerweile mit allen diesen Sorten passiert. Mit Kinder und mit Milka und mit Magnum. Die haben es doch alle überspielt. Weil es gibt von allen Sachen, das ist alles Franchise geworden. Geht mir auf den Sack, ich will nicht 1000 Sorten davon.
Früher wurde Kinderschokolade, das wurde noch mit Handbetrieb in Italien gepresst. Die Kinderschokobons wurden in der Hand gepresst.
Von dem kleinen Kind, was auf der Verpackung ist.
Und heute wird es maschinell hergestellt. Und das ist auch schrecklich.
Aber weißt du, wo es mir wirklich zu weit geht? Das ist die eine Grenze, die überschritten wurde. Und zwar habe ich letztens gesehen, gibt es jetzt die Stapelchips, Pringles, mit da drin Beeren. Also es ist eine Mischung aus Pombeer und Pringles. Also du hast eine Pringles-Packung, es stapeln sich Beeren.
Aber das ist von Pombeer, ne? Da hat jetzt nicht Pringles den Beeren gerippt.
Es ist vom Nein, warte mal. Ich glaube es.
Ich glaube nämlich, du meinst die Pombeer-Stapelchips, die Stapelbeeren.
Ja, aber so oder so hat der eine den anderen gerippt.
Ja, aber ich finde es nicht so schlimm, wenn Pombeer, unser guter deutscher Pombeer, Pringles was bestellt.
Doch, das ist von Pombeer und die heißen Grizzlies.
Das finde ich richtig.
Weil die aussehen wie Grizzlies und das macht mich irgendwie richtig sauer. Ich finde das scheiße.
Ich dachte früher als Kind, dass es Chips nur als Stapelchips gibt.
Aber ganz kurz, ich habe noch ein Detail dazu. Weil, weißt du, warum ich finde, dass es nicht geht? Weil wenn der Pombeer ein Stapelchip ist, dann muss der genau schmecken wie der normale Pombeer. Also muss aus diesem ähnlichen Chipmaterial sein. Nein, ist er nicht. Ich habe mir den geholt letztens. Okay. Der ist aus dem Material von Pringles.
Weil der ursprüngliche Pombeer, der Pombeer an sich, das ist gar kein Kartoffelchip, sondern der ist teilweise aus Tapiokamehl. No joke.
Wirklich?
Ja. Dieser spezielle
Deswegen schmeckt der so luftig.
Diese spezielle Pombeer-Konsistenz, die kommt daher, dass der eben nicht nur aus Kartoffel ist, sondern so ein Tapioca-Anteil hat.
Ja, scheint ja nicht gut genug zu laufen, weil jetzt haben sie einfach einen Pringles gemacht in der Pombeer-Form. Und das finde ich kacke.
Nee, das finde ich, guck mal, ein Dino-Nugget ist was Besseres als ein Nugget.
Ja, aber der ist und bleibt ein Nugget. Es ist ja ein Nugget in einer anderen Form.
Ja, und der Pringles-Chip ist ja auch nichts Verachtenswertes, sondern es ist ein feiner Genuss, für den wir dankbar sein sollen.
Ja, aber es steht Pombeer drauf.
Aber wenn jemand sich den Aufwand macht, da einen Bär draus zu machen, unterstütze ich das.
Ja, nee, nicht wenn das Material ein anderes ist. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie problematisch.
Ist für dich Pombeer jetzt cancelled? Willst du das jetzt auch noch? Ja. Erst verliert Deutschland das Adidas-Trikot und jetzt ist der Pombeer cancelled.
Kulturkampf gegen Pombeer. Let's go. Ich bin dabei. Das Gesicht.
Zu wem gehört Pombeer?
Geht so immer so bei Fridays for Future. So Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht. Ich bin das deutsche Gesicht vom Kulturkampf gegen Pombeer.
Mittwoch gegen Pombeer. Ja. MGP. Mit Machine Gun Pelli. Cool, finde ich gut.
Ja. Naja, auf jeden Fall, deine Beobachtung war Stracciatella die Woche.
Ja.
Und
Pizza Spezial, kann man auch noch mal ganz kurz sagen. Die klassische Pizza Spezial für mich als aus dem süddeutschen Strafraum, aus dem süddeutschen Sprachraum besteht.
Aber Strafraum
trifft. Es ist beides.
Das ist auch ein bisschen schon treffend, ja.
Besteht die Pizza Spezial aus Schinken, Salami, so Dosen-Champignons und so einer Dosen-Peperoni, die wird auch verdrängt. Es gibt keine Pizzeria mehr, bei der man sich die Pizza Spezial bestellen könnte. Das ist etwas, was aus den 2000ern zurückgeprügelt worden ist. Und jetzt gibt es das leider nicht
gegessen.
Mehr. Hast du noch nie gegessen?
Nein.
Für mich ist das ein Teil meiner Identität.
Tut mir
und
leid.
Es gibt jetzt nicht mehr. Was hast du beobachtet?
Werbung.
Es wird langsam vom Frühling in den Sommer. Wir starten hier langsam. Ich glaube, das Jahr ist gut angewärmt, finde ich. Und manchmal braucht man ein paar Monate, bis man in so ein Jahr reinkommt und bis man sich um seine Neujahrsvorsätze kümmern kann. Und deshalb würde ich sagen, Mai ist nicht zu spät, um damit anzufangen. Insbesondere, wenn es um finanzielle Vorsätze geht. Und da können wir euch als treue, liebe Vorschlagenden eine fantastische App empfehlen, die unsere heutige Folge sponsert. Wir können euch empfehlen, die Finanzguru-App. Was kann denn die Finanzguru-App alles?
Die Finanzguru-App ist ein digitaler Finanzassistent und hat ganz viele verschiedene Funktionen. Also, man kann einmal alle seine Konten verknüpfen, also egal, ob es jetzt ein normales Bankkonto ist oder PayPal oder ein Kryptokonto, das ist dann da alles übersichtlich aufgelistet. Finanzguru analysiert und kategorisiert automatisch eure Einnahmen und Ausgaben. Also es ist sowas wie ein automatisches digitales Haushaltsbuch. Das heißt, ihr könnt da sehen, wie viel Geld ihr in den letzten Monaten in verschiedenen Kategorien ausgegeben habt und da immer auch ein Auge drauf haben. Also Essen und Trinken, Entertainment und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch nochmal eure Verträge prüfen. Also überflüssige Verträge können über die App direkt kostenlos und rechtssicher gekündigt werden. Das sind jetzt die Funktionen, die dauerhaft kostenlos nutzbar sind. Aber es gibt ja auch eine Finanzguru Premium Version, Finanzguru Plus.
Ganz genau, so ist es. Finanzguru Plus hat nämlich noch viel mehr coole Funktionalitäten, wie zum Beispiel einen Blick in die Zukunft. Welche Buchungen kommen bis zum Ende des Monats noch auf mich zu? Und es zeigt dir ein frei verfügbares Einkommen an, damit du weißt, wie viel Geld du denn tatsächlich hast. Außerdem kannst du dir Budgets setzen für verschiedene Kategorien. Für Transport, für Lebensmittel, für Shopping und so weiter und so fort. Und so behältst du den ganzen Monat über eine Übersicht über deine Budgets und Finanzen. Außerdem kannst du unlimitierte individuelle Analysen erstellen lassen und dir rückwirkend dein Kaufverhalten anschauen und Muster erkennen, die du vielleicht in Zukunft verändern möchtest, wie zum Beispiel 16.000 Euro für insgesamt viele hundert Hamster ausgeben, wie ich das getan habe. Außerdem gibt es Prognosen der Entwicklung deines Vermögens und viele Extras mehr.
Und extra für die ZuhörerInnen von Hotz und Homsi, wir sind ja hier im Werbeblock, gibt es natürlich ein Angebot. Für NeukundInnen gibt es exklusiv Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos. Normalerweise sind das nur 7 Tage, deswegen jetzt 3 Monate. Und das Ganze funktioniert dann so. Erstens, ihr ladet euch die Finanzguru-App einfach runter. Zweitens, alle Konten sicher verknüpfen. Auf dem Reiter mehr den Gutscheincode eingeben und der ist HOHO, also Caps Lock HOHO. Und dann viertens einfach Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos testen und in diesem Jahr absolut vollen Überblick über die Finanzen erhalten. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich habe nichts beobachtet, aber ich wollte sagen, dass ich auch eine aufregende Woche habe, weil 2 tolle Dinge passiert sind. Und zwar erstens spielt Dua Lipa in Berlin.
Ja, gut, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so für euch beide. Hast du ein Ticket?
Ich habe ein Ticket und ich bin ganz aufgeregt und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich sie dieses Jahr noch sehen werde. Und ich habe es noch nicht verstanden.
Du klingst wie meine Mutter, wenn ich sie besuche. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den dieses Jahr noch sehe.
Ja, so ein bisschen so ist es. Ja, ich checke noch nicht ganz, dass das passiert. Also ich habe letztens einmal so dieses Gedankenspiel gehabt, was würde passieren, wenn ich sie mal in echt treffe? Also weiß ich nicht, vielleicht meldet sie sich ja bei mir und fragt mich, ob wir Meet and Greet machen wollen, weil sie gehört hat, dass ich der größte Dua Lipa-Fan in Deutschland bin. Mhm. Also es wäre ja einfach nur verantwortungsbewusst von ihrer Stelle aus.
Ja.
Also wenn die Außenministerin jetzt in ein anderes Land fährt, dann muss sie ja da auch die zuständigen Leute treffen.
Und du bist so...
Ich bin die Dua Lipa-Zentrale in Deutschland.
Dua Lipa-Chapter Deutschland bist du. Du bist wie so ein Hells Angels-Chef, aber für Dua Lipa-Fans.
Ja, genau, cool. Das bin ich. Mhm. Und deswegen fände ich es eigentlich nur cool und fair, wenn sie sich bei mir melden würde. Und das habe ich mir mal letztens mal so durchgespielt und ich bin so aufgeregt geworden, dass ich mir das nicht mehr ernsthaft vorstellen konnte. Das ist so, ich habe ja wirklich schon viele Promis durch meinen Job getroffen und einfach alleine dadurch, dass du so viel mit Prominenten zu tun hast oder Künstlern oder whatever, Leuten, die man sonst nur im Fernsehen sieht, ist das, also man findet das halt nicht mehr so aufregend. Es ist halt, also man gewöhnt sich einfach dran. Man weiß halt, das sind auch nur normale Leute.
Die meisten sind wirklich normale Leute.
Aber Dua Lipa ist für mich nicht normale Leute.
Es gibt für mich ein Äquivalent zu Dua Lipa, wo ich auch wirklich starstruck wäre, wenn ich diese Person irgendwann mal treffen sollte.
Ja.
HP Kerkeling.
Hast du den noch nie getroffen?
Ich habe den noch nie getroffen und ich glaube, das würde wirklich so Shivers down my spine senden, weil ich so viel und halt Olli Kahn, klar.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen,
aber wirklich komplett unironisch HP Kerkeling, weil ich glaube, von HP Kerkeling würde ich nicht enttäuscht werden. Und du würdest auch nicht von Dua Lipa enttäuscht werden.
Nee, die ist wahrscheinlich viel zu professionell. Aber bei manchen Sachen denke ich mir so, müssen die passieren? I don't know. Aber Dua Lipa ist ja auch nicht mein Vorbild, wie bei Habe Kerkeling. Da kann eigentlich weniger schief gehen.
Ja,
ich habe, glaube ich, nicht so ein Vorbild so in meinem Job, wo ich so dann...
Ja, ich habe ja auch, also was mich mit Habe Kerkeling verbindet, ist natürlich das Aussehen ein bisschen. Aber ich mag lieber die Hunde, er mag lieber die Katzen. Und wir mögen beide natürlich lange Spaziergänge. Das finde ich gut.
Ja klar, das waren die ersten Dinge, an die ich gedacht habe, was euch beide miteinander verbindet.
Ja, aber es stimmt doch so. Es ist doch so. Ja, wir sind. Und ich bin stinksauer, dass er schon dieses Comedy-Mann geht auf eine lange Wanderschaft-Buch geschrieben hat. Weil Jakobsweg würde ich mir zutrauen. Alles andere ist so viel weiter.
Du machst das aus der Gen-Z-Perspektive, das ist kein Problem.
Und mit dem E-Scooter oder was?
Ja, mit dem E-Scooter. Ja, auf jeden Fall. So wäre mein Treffen mit Dua Lipa viel zu aufregend. Und dann ist
aber das ist in der Waldbühne.
Das ist in der Waldbühne.
Das heißt, du sitzt bei dem Konzert oder hast du einen Stehplatz?
Das weiß ich noch nicht.
Okay, weil ich finde nämlich nichts Geileres, als bei einem Konzert zu sitzen.
Ich finde es auch toll.
Ich finde es das Heftigste auf der
Welt. Aber beim Dua Lipa-Konzert letztes Jahr stand ich, obwohl ich einen Sitzplatz hatte. Da bin ich aufgestanden, alle drum um mich herum saßen, weil da die ganze Musikindustrie war und die sind sich dann immer zu cool. Die sitzen dann, weil die sehen ja die ganze Zeit 1000 Konzerte und das macht ja alles nichts mehr mit denen. Und dann stand ich da als Einzige die ganze Zeit. Und das ist dann nämlich cringe, weil dann könnte ich ja alle sehen die ganze Zeit. Aber stand nicht drüber.
Das finde ich wirklich, wirklich schön. Weil man muss in den Cringe rein und dann löst er sich auf.
Ja.
Wie so Zuckerwatte. Weil ich war bei einem Konzert vor kurzem in der Max-Schmeling-Halle, Idols.
Ja.
Und ich finde das eine tolle Band. Ich bin großer Fan. Und ich habe nur noch so Sitzplatzkarten bekommen und war am Anfang so, ist das eine Konzert-Experience, die ich haben möchte?
Mhm.
Aber ja, es ist das Geilste auf der Welt. Du sitzt einfach da und du hast keine Probleme, aufs Klo zu kommen. Du verlierst deine Freunde nicht. Dir wird kein Zahn eingeschlagen. Es ist das Herrlichste auf der Welt.
Du kannst irgendwo so deine Tasche unter den Stuhl legen. Das finde ich auch praktisch. Dein Getränk unten hinstellen an die Füße.
Und wenn es eine Zugabe geben sollte, denkst du dir nicht, mein Rücken, ich muss langsam irgendwie heim. Sondern es ist einfach so ein, gerne. Hey, wenn ihr wollt, spielt noch was. Wenn nicht, alles cool mit von mir.
Weißt du, was ich gesehen habe auf der Ticketseite, wo man sich ein Ticket bestellen konnte für ihre Show? Es gibt diesmal einen Golden Circle. Ich weiß gar nicht, ob es das auch bei ihrer letzten Show gab. Auf jeden Fall.
So vor dem
diese
ersten
Leute, genau. Diese Leute checke ich nicht. Also es ist der Golden Circle, also da quasi, wenn sie diese, es gibt auch immer diesen Steg, den die Künstler dann so langlaufen, dass sie mehr ins Publikum reinkommen und das ist dann, sind dann die Reihen da drumherum. Also du bist genau da dran und wenn du dann die Videos siehst auf TikTok oder sonst wo, dann sind das die von diesen Leuten. Und die, das sind dann halt meistens sehr, sehr reiche Leute. Ja. Leute, die halt viel, viel Geld haben oder TikToker mittlerweile. Beides.
Finde ich cool. Ich freu mich für alle.
Auf jeden Fall finde ich das so krass, wer sowas macht. Weil du musst ja dann als Erste auch irgendwie reinrennen und so und dann kannst du da ja auch nicht raus. Also für mich ist es eine, oder diese Leute, die so campen, wirklich, ich bin große Konzertliebhaberin, aber ich verstehe dieses Commitment nicht. Das ist mir eins zu viel. Weil mir geht mein eigenes Wohlbefinden beim Konzert, ist für mich Prio Nummer eins, als dass ich da schon ab 13 Uhr sitze, mir den Arsch abfriere. Dann kannst du danach mehrere Stunden ja nicht auf Klo, weil du schon um 18 Uhr in der Location bist, um deinen Platz nicht zu verlieren. Und die Band kommt doch da meistens eh erst um 21, 20 Uhr oder so.
Bei Dua Lipa kann ich das irgendwie noch nachvollziehen, weil Dua Lipa ist so ein Hochglanz-Musikindustrie-Produkt. Also das ist so wie ein iPhone.
Krass, wenn man das dann in echt sieht, meinst du?
Genau, ich verstehe das, weil da wird so eine Exklusivität drumherum aufgebaut, so eine Hochklassigkeit. Und da checke ich so, dass jemand so eine riesige Faszination dafür hat. Aber ich glaube, letzte Woche hat 1975 in Köln gespielt und da haben Leute auch zwei Tage davor gecampt.
Was sind das für Leute?
Die Nachfahren der Tumblr Girls. Das finde ich auch voll okay.
Ah, okay.
Aber ich denke mir dann so, Alter, okay, zwei Tage campen und du siehst dann so einen riesigen Popstar wie Dua Lipa, wo alles perfekt läuft. Oder zwei Tage campen und du siehst dann so den Rattenmann Matty Healy. Das ist doch da auch irgendwie so ein, das ist ein bisschen wie so für ein altes Nokia-Campen, finde ich. Da habe ich dann.
Ja, aber das ist doch dann dieses Jeremy Allen White-Ding, oder? Dass man den dann einfach so rockig cool findet.
Ja, aber weißt du, es gibt rockig cool aussehen und rockig sein. Und Matty Healy ist halt rockig und dann wirst du halt angespuckt, nachdem du zwei Tage lang gecampt hast. Und es ist so. Also das ist natürlich so, vielleicht so eine Romantisierung dieses Rockstar-Gestus aus den, keine Ahnung, 80er Jahren, aber dann so einem Engländer zusehen müssen, der sich seit drei Tagen die Zähne geputzt hat, wie er so seine Texte nur halb kann, dafür würde ich nicht zwei Tage lang campen.
Ich finde das aber eh schlimm, wie sich die ganze Konzert-Experience und das Business da drum verändert hat in den letzten so 10, 20 Jahren. Wenn ich überlege...
Weil die Kinder jetzt ihre Handys immer dabei haben.
Nee, das ist mir egal. Da scheiße ich wirklich drauf. Also ich hasse das auch wirklich. Ich hasse das, wenn Künstler auf der Bühne sagen, ich verstehe das, aber wenn die so eine mega arrogante Nummer draus machen, dass man nicht filmen soll und dann die Leute so anschreien.
Sorry, das hat 90 Euro gekostet, hier zu sein. Kann ich bitte ein Foto davon machen?
Ja, ich will auch eine süße Story posten. Lass mich doch.
Kann ich bitte drei Instagram-Likes haben?
Ich habe letztens ein Video gesehen von einem Mann, der aus seinem Fenster, da fängt schon an.
Scheiße.
Da fängt es an, furchtbar. Wirklich, ein Video von einem Mann. Er hat ein Video aus seinem Fenster gemacht, wie unten in seiner Straße irgendwie zwei, die sahen aus wie Influencerinnen, aber wahrscheinlich waren es einfach normale Girls, die eine coole Zeit hatten. Die sind die Straße da lang gelaufen und haben irgendwie die ganze Zeit TikTok-Videos gedreht und halt so übelst abgepostet und er hat danach dann so die Augen verdreht, so nach dem Motto, Jugend heutzutage, die Frauen, die sind alles. Und ich denke mir so, ich verstehe diesen Gedanken gar nicht. Also ich verstehe schon, wenn man sowas irgendwie albern findet, wenn man da von außen drauf guckt, aber ich denke mir, hä, die haben eine gute Zeit, lass die doch ein schönes TikTok-Video machen, ist doch wirklich voll egal.
Und ich finde es das Süßeste auf der Welt, betrifft auch Männer an der Stelle, ich finde es so süß, wenn so zwei offensichtliche Kumpels so Fotos voneinander vor irgendeiner Sehenswürdigkeit machen, das macht mir mein Herz richtig warm, dass so in diesem kurzen Moment dieses, hey, ich brauche ein neues Facebook-Profilfoto, kannst du von mir ein Foto machen vor diesem coolen Brunnen? Und dann sagt er so, ja klar, und dann macht er so leicht verspannt dieses Foto und es geht nicht richtig in die Pose rein, es geht nicht richtig in die Selbstdarstellung rein, sondern einfach dieses Hände in die Hosentasche und schauen. Aber es ist trotzdem so ein kleiner, warmer Moment, weil weil Leute haben gerne Andenken.
Ja.
Und das ist die einfachste Art, Erinnerungen zu schaffen. Das finde ich schön.
Ich finde es auch schön.
Und darüber halte ich meine schützende Hand.
Ja, absolut. Ich meinte mit Konzert-Experience eher, wie wahnsinnig teuer das geworden ist. Und dass es halt mittlerweile auch, also diese ganzen Ticketing-Systeme, wie das geworden ist, dass die Tickets einfach so nach Nachfrage die Kosten.
Ja.
Also das ist halt komplett abgefahren. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass es in meiner Jugend so krass war. Also natürlich als Jugendliche sind Konzerttickets für dich immer teuer und ich bin da halt nicht auf so große Popkonzerte gegangen. Das heißt, ich bin nicht auf Stadionkonzerte gegangen und weiß nicht, wie viel die damals gekostet haben, weil es war damals auch schon zu teuer. Aber trotzdem finde ich absurd, wie teuer das geworden ist, wie schnell die Tickets immer weg sind, was, also wie diese künstliche Verknappung und überhaupt, was das für Events geworden sind. Das war doch in unserer Jugend noch nicht so.
Ich habe zum ersten Mal mehr als 40 Euro für ein Ticket gezahlt für die Band Bilderbuch. Da war ich, glaube ich, 20.
Ja,
und ich war so, so teuer, das kann doch nicht sein. Warum ist das? Und zwar im Hirsch, also so einer Rock-Location in Nürnberg. Und dann war das so eine krasse Show mit unfassbarem Licht und so weiter. Und dann war ich so, ja, dafür kann man schon mal 40 Euro zahlen. Mhm. Aber so ein Konzert würde jetzt wahrscheinlich das anderthalbfache oder das doppelte kosten.
Und ich glaube, die kleineren Bands versuchen, also ich glaube, da die versuchen schon, dass die Tickets nicht allzu teuer werden, aber die haben halt auch nur teilweise Einfluss darauf. Kommt auch immer drauf an, wer bei denen das Ticketing macht und so. Aber gerade bei den größeren finde ich es halt so krass, wie das halt komplett einfach nur noch absurd wird.
Und du hast gerade von dieser Preis nach Nachfrage geredet. Dieses Surge Pricing, das hat Wendy's, diese Imbisskette in den USA, hat überlegt, ob sie das nicht bei ihren Burgern einführen, dass das dann nach Nachfrage sich der Burgerpreis ändert.
Das finde ich nicht gut.
Und nein, das ist wirklich grauenvoll.
Das ist das Schlimmste der Welt.
Weil eingeführt hat das Ganze ja zumindest auf dieser großen Bühne Uber, die halt bei Stoßzeiten verlangen, die halt das Doppelte für eine Fahrt, was sich für das Unternehmen natürlich rechnet, oder Tankstellen machen das ja auch. Aber es ist, also was kostet an einem Taylor Swift-Konzert $400? Das verstehe ich nicht. Also ich verstehe und ich schätze auch, wenn da eine aufwendige Show gestaltet wird und Licht und Spezialeffekte und so weiter. Aber ich verstehe. Also
aber da kommen halt, was weiß ich, 10.000 Leute.
Und dann kostet,
also da müssen nicht 10.000 Leute 400 Euro für bezahlen, um das Geld wieder reinzukriegen. Also das ist komplett absurd. Und das ist auch irgendwie unfair, weil das sind doch deine Fans.
Ja, also natürlich verdient die damit Geld, aber die hat ja auch den ein oder anderen Euro.
Und ich glaube, die hat ein paar,
Der hat den ein oder anderen Euro. Das ist Open Air, dein Dua Lipa-Konzert,
das
oder?
Ist Open Air, ja.
Das ist, glaube ich, geil. Das wird schön.
Aber es ist ein bisschen problematisch für mein Outfit dann. Ich hoffe natürlich, dass dann gutes Wetter ist.
Ich wünsche es dir.
Weil mit dem Regenschirm beim Dua Lipa-Konzert weiß ich auch nicht ganz. Aber Dua Lipa, wenn du das hier hörst, ich bin in Berlin an dem Tag. Mhm. Also falls du dich gewundert hast, du kannst mir natürlich gerne, also ich würde ein Treffen vereinbaren. Aber vielleicht auch nicht.
Was würdet ihr machen? Was würdest du mit Dua Lipa machen?
Na, Eis essen, Strasseteller-Eis.
Strasseteller-Eis.
Zum Beispiel. Ich weiß es nicht, ich war so
Mrs.
aufgeregt.
Mrs. Lipa, this is a German ice cream called a Strasseteller. it's originally from Italy, but we're always friends with Italy.
Also to be honest, würde ich, glaube ich, ganz aufgeregt einfach nur erzählen, dass ich ein ganz großer Fan bin und danach würde ich das mega cringe finden.
Und dass du dir mal überlegt hast, von derselben Tattoo-Künstlerin Tattoo stechen zu lassen.
Ich glaube, was ich ihr wirklich erzählen würde, wenn ich so Zeit hätte und nicht zu aufgeregt wäre, aber ich werde gerade aufgeregt bei der Vorstellung schon, also mein Herz geht gerade schnell, ist, dass sie hat einen Auftritt bei den Grammys vor 2021 gehabt, der so wirklich, da sieht sie aus wie so ein singendes Victoria's Secret Model, also es ist wirklich einfach so engelsgleich und das ist so ein Mashup mit mehreren Songs und ich liebe diesen Auftritt und zwar vor allem, weil sie jahrelang dafür fertig gemacht wurde, wie scheiße sie tanzt und es wurde wirklich, also es gibt ganz viele Dua Lipa Memes, die du sicherlich auch kennst, weil sie wirklich nicht besonders begabt war im Tanzen, was völlig fair ist, aber sie will ja das perfekte Pop-Produkt sein, deswegen hat sie sich halt dahin gearbeitet und ich habe dieses Video ganz, ganz häufig geschaut, weil ich das so krass fand, wie sie auf einmal halt so gut tanzen konnte, wenn ich aufgeregt war vor irgendeiner Show, weil ich immer dachte, okay, die muss ja ganz aufgeregt damals gewesen sein bei diesem Auftritt und sie hat es auch geschafft und sie hat es auch gut gemacht, das würde ich ihr erzählen.
Das finde ich gut, dürftet ihr auf deiner Couch schlafen?
Ja, natürlich.
Okay.
Aber ich glaube nicht, die ist eine feine Lady, die schläft, glaube ich, nie
auf. Ja, aber
ich glaub, der hat,
guck mal, wenn die
hier in den letzten 10 Jahren auf keiner Couch geschlafen.
Wenn die hier relatable sein möchte, ja, dann soll die mal auf einer Couch schlafen, meine Meinung.
Ja, wie relatable, ja, weiß ich nicht.
Nee, wenn die ein perfektes Pop-Produkt sein möchte und jeden abholen möchte, auch dich, vor allem dich, als Hells Angels-Vorsitzende des Dua Lipa Fanclubs Deutschland, dann muss sie auf deiner Couch schlafen, meine Meinung. Ja, du hast genug gezahlt, dann darf die mal auf deiner Couch schlafen.
Oh, weißt du, was ich dir noch gar nicht erzählt habe? Ich weiß gar nicht, wie ich gerade drauf komme, aber ich war ja bei der Buchmesse die Woche.
Ja.
Und ich fand es schrecklich.
Ey, du hast es mir geschrieben und ich verstehe, was du meinst. War es dir zu viel einfach? Waren es zu viele Leute? War es zu viel Veranstaltung?
Die Leute, die ich da gesehen habe, auch ein paar, die unseren Podcast hören, von denen ich dich grüßen soll, die waren ganz, ganz nett. Und das war sehr schön. Und auch meine Gäste, mit denen ich auf der Bühne gesprochen habe, das war auch richtig cool. Und die Bühne, auf der ich war, das war cool, aber da hört's auf. Ich finde diesen Ort Horror. Und ich glaube, also ich verstehe, dass es für andere Leute so ist wie das Splash oder so für mich, dass gerade alle Leute, die irgendwie aus dieser Kultur- und Buchbranche kommen, sich richtig freuen, alle ihre Friends da wieder zu sehen und Kollegen und Kolleginnen. Aber man geht da rein, es ist die trockenste Luft der Welt.
Ja.
Du bist sofort dehydriert. Es ist einfach, es ist so laut, weil es ist ja in so einer, also die Halle, wo ich war, das ist so eine Glashalle. Es ist halt eine riesen Glashalle. Und überall sind einfach super viele Menschen, super viele Farben, alle, ganz viele haben so diese Cosplay-Klamotten an.
Ja.
Was ich nice finde, aber auch nicht in der Masse, weil es einfach zu viel ist.
Ich fand's cool, also die Leipziger Buchmesse hat ja diese Partnerschaft mit dieser, hat ja auch diesen Anime- und Comic-Abteil.
Mit der Manga-Convention.
Genau. Ja. Und ich fand's immer cool, wenn sich so diese doch manchmal recht grau wirkenden Menschen aus der Buchbranche dann vermischt haben mit den Manga-Kids. Und das fand ich immer süß, wenn dann so ein hochintellektueller Autor neben so eine Comicfigur von irgendwoher steht. Das fand ich immer süß.
Ja, ich finde das finde ich auch lieb, wie viel Mühe die Leute sich mit ihren Outfits machen. Und da habe ich dann auch voll Spaß dran. Aber es ist einfach, es ist so ein anstrengendes, so Messe ist schon krass.
Ich finde es krass, dass das funktioniert. Also ich finde es wirklich beeindruckend, dass so alle paar Wochen da eine komplett neue Veranstaltung reingezimmert wird. Mhm. Mit riesigen Messeständen, mit einer riesigen Organisation, mit so einzelnen Blogger-Ausstellungen noch. Und das fand ich irre. Ich war ja letztes Jahr auf der Buchmesse.
Ja, und du musstest auch noch Interviews geben.
Wirklich, das war ein kompletter Rausch. Ich kam irgendwie um 10 Uhr an, wurde zum ersten Interview zur nächsten Veranstaltung. Mein Lektor hat mich die ganze Zeit, und da ist ja auch eine kleine Maus.
Ja.
Der hat mich dann, wir müssten jetzt vielleicht zur nächsten Interview. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig, da hinzukommen, aber wir kriegen das schon hin. Und dann rennst du da durch und ich hatte wirklich zweimal acht Stunden Termine am Tag. Und dann bin ich so, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dann bin ich aber ganz müde, so habe mich hinten in den Stand meines Verlags gesetzt und habe so leise ein kleines Bier getrunken. Und dann kamen die ganze Zeit andere Leute rein, die irgendwas holen mussten aus diesem kleinen Lagerraum. Und immer saß ich da
so in so einem Container, ne?
Ja, kauernd in der Ecke.
Ey, aber ich hatte genau das Gleiche. Und zwar habe ich dann irgendwann gecheckt, dass der Ort neben dieser Glashalle, wo die ZDF-ARD-Bühne ist,
Bist du mal, da gibt es ja diese kleinen Messe Restaurants, bieten die immer noch eine Wurst und ein Brötchen an.
Ja,
finde ich stabil.
Aber nicht vegetarisch, da war ich sauer drüber, weil das hätte ich gern gehabt.
Diese Übergänge zwischen den Hallen, immer dieses offensichtlich, das ist so eine westdeutsche Ästhetik. Verstehst du, was ich meine? So eine IC-Bordbistro. Nicht ICE, IC-Bordbistro.
So ein bisschen aber auch an der Ostsee sein.
Ja, sowas.
Es gab auch Streuselkuchen.
Ja, Streuselkuchen, genau sowas. Ja. Es ist zwar in Leipzig, aber es hat so eine ganz tief westdeutsche Bonner Bundesrepublik-Ästhetik, weil es irgendwo in den 90ern gebaut worden ist, nehme ich an. Oder renoviert worden ist.
Das Gebäude.
Und das ist echt insane.
Ich habe mich nämlich nicht in den Container geflohen, weil der ZDF-Container, der ist oben offen.
Ach du Scheiße.
Das heißt, es war halt einfach, es war egal, ob ich da drin war oder draußen. Es war genauso laut. Da kann man nicht weinen. Und dann habe ich rausgefunden, dass das ist so angeschlossen an so ein Gebäude, wo du dich erst anmeldest, dass es da halt so halbwegs ruhig ist. Und da waren, glaube ich, so ein paar so Events für die Manga-Convention-Leute, die sich da versammelt haben. Und dann sah ich mir einfach so die 2 Stunden vor meinem Panel, die ich zu früh da war, weil ich dachte so, ich komme ein bisschen früher, ich gehe einmal durch die ganzen Hallen, dann gucke ich mir mal an, was hier alles so gibt. Aber ich habe mir nichts angeguckt. Ich saß die 2 Stunden vor meinem Talk auf einer Heizung in diesem Raum daneben, also in dem Gebäude daneben, und habe in mein Handy gestarrt.
Ja.
Weil ich einfach, ich musste mich neutralisieren vor dem Talk. Es war so laut, mein Akku ist direkt wie von so einem Laptop, wenn der Stecker ab ist, ist einfach straight so auf 10% gegangen. Es ging nicht.
Manchmal muss man sich nur noch so neutralisieren.
Ja.
Und das dafür ist wirklich so eine App wie TikTok oder YouTube Shorts perfekt geeignet. Einfach, du musst so
weil schnell viel Zeit auch weggeht.
Manchmal braucht man 40 Minuten scrollen durch so eine App. Und das ist das Einzige. Ich weiß gar nicht, wie es unsere Vorfahren gemacht haben, wie die sich neutralisiert haben. Aber manchmal muss man so.
Ich glaube, die waren nicht im Messehallen.
Ich glaube, eine Messe gab es schon früher.
Achso, ich wusste gerade nicht, warum war ich gerade schon in der Steinzeit?
Es gab die Zeit TikTok und davor war Steinzeit, meine Meinung.
Ja, für mich manchmal schon.
Manchmal braucht man so einen reinigenden Hochdruckreiniger des Contents, der ins Gehirn geht. Das ist manchmal wichtig.
Ja. Und alle AutorInnen, mit denen ich an dem Tag auf der Bühne gesprochen habe, die waren halt genau in dem Vibe, den du von letztem Jahr erzählst. Wirklich bei allen, die ich dann so getroffen habe und so, war so, okay, wir gehen jetzt gleich auf die Bühne, wie geht's? Und dann immer so, irgendwie mein 10. Interview heute. Ich kann nicht mehr.
Aber AutorInnen sind auch Leute, die gern jammern, muss man ehrlich sagen.
Ja, das stimmt. Vielleicht auch ein bisschen, ja.
Nee, das ist schon jammerndes Klientel.
Ja.
Das jammernde Volk. Finde ich aber richtig, ehrlich gesagt. Weil die haben sich ausgesucht, im Jahr 2024 Bücher rauszubringen. Das ist schon ein bisschen blöd, muss man ehrlich sagen. kauft mein nächstes Buch oder mein aktuelles.
Ja.
Ja.
Ja. Wollen wir über Felix Krö reden?
Ey, ja.
Also, es kam vor ein paar Wochen eine...
3-4 Wochen ungefähr.
Ja, eine Y-Kollektiv-Reportage über Felix Krö raus. Ich glaube, du kannst besser erklären, wer das ist als ich.
Okay, also Felix Krull ist ein Rapper, ein deutscher Rapper, der sich den Namen des Hochstaplers aus einem Thomas-Mann-Roman gegeben hat, was natürlich schon mal zeigt, aus welchem, dass das so ein bisschen bildungsbürgerlich war, so ein bisschen das, was so...
So Younghorn, ja, Moneyboy-mäßig,
genau, so, Haiti. So großes...
Younghorn ist ein gutes Beispiel.
Ja, so sehr ironisch, aber trotzdem auch so sich so ein bisschen so anbiedernd in der Sprache. So das, was so nach dieser großen JBG3 Gangster-Rap-Phase gekommen ist, bevor 187 Straßenbande kam. Ich glaube, das ist die Zeit, in der sich das gut einordnen lässt, als man so ein bisschen auf so weiche Flows gesetzt hat und auf so coole Typen.
Ja, wo man es offen genug gehalten hat für ein Feuilleton, dass die irgendwie schreiben können, dass du ein cooler Kunststudent bist. Genau. So war das zum Beispiel bei Haiti oder Younghorn. Und dass es ja alles nur ein riesen Kunstprojekt ist und dass da viel mehr hinter steckt, aber steckt es nicht, sondern die Leute sind genauso drogensüchtig wie die anderen auch.
Genau, das sind einfach so average Anfang 20-jährige Berliner gewesen. Ja. Und,
aber dadurch, dass sie halt weiß sind, wurde denen immer so ein riesen Geniekult dahinter unterstellt. Aber
Da hat sich dann so Lars Eidinger mal daneben fotografieren lassen und dann war es Kunst.
Ja.
Also in der weiteren Entwicklung vielleicht, glaube ich, weniger, weil Felix Krull hat so mittleren Erfolg mit seiner Musik gehabt und ist im Zuge von ich glaube zunehmenden Drogenkonsums, aber auch so einer weiteren Aufstacheln seines Instagram-Publikums immer so Jackassiger geworden. Mhm. Also es war dann irgendwann mal nicht mehr nur ironische Songs über Bier auf den Beat von Unforgettable, sondern es war dann irgendwann mal so Challenges in Instagram-Stories und auf YouTube.
Ja, vom Musiker so zum Creator selber werden.
Genau, also und es war so ganz klar dieser sehr männlich konnotierte Jackass-Humor, der dann halt ein Liter Essig trinken Challenge, Heroin nehmen Challenge, die Vorhaut von jemand anderem essen Challenge, jene Challenge, diese Challenge, 4 Liter Bier auf Ex trinken Challenge. Mhm. Also sowas so sehr, Jackass, so Stunt, Selbstverletzung, extreme Ausreizen und das natürlich immer weiter befeuert von Likes und entsprechender Followerschaft. Und dann kam eben eine Zeit, in der man schon so mitgekriegt hat, dass da einiges nicht mehr gut läuft, dass da viel, was so hahaha Drogenhumor ist, sehr ernste Auswirkungen hatte. Dann endete so diese Social-Media-Präsenz von Felix Krull.
Er war halt auch auf Twitter sehr präsent, genau, oder? Das habe ich in Erinnerung.
Er war auch auf Twitter präsent. Genau. Das passt schon, den in so eine Moneyboy-Richtung einzuordnen.
Ja, genau. Ja.
Und dann endete das vor so, ich würde sagen, 2 Jahren. Hm. Und jetzt kam eben diese große Y-Kollektiv-Doku raus, in der es unter anderem um die Zeit geht, aber auch um Vorwürfe ist das falsche Wort. Wie nennt man Vorwurf, der bestätigt ist?
Tatsache.
Die Tatsache sexueller Gewalt und häuslicher Gewalt gegenüber seiner Freundin und seiner Drogensucht. Und ich glaube, er war im Gefängnis und jetzt war eben Y-Kollektiv und hat das alles
über Jahre begleitet
und auch ganz gut, wie ich finde, eingeordnet. Das wäre bei Y-Kollektiv auch nicht immer so.
Ja, war ich auch überrascht. Fand ich auch echt ganz gut. Ja, bei ihm ist, glaube ich, auch das Krasse für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil wenn man das ja so hört, denkt man sich so, das Internet ist ja voller Challenges. Gerade in Amerika ist es ja aber zum Beispiel so bei den richtig großen YouTubern wie so Mr. Beast oder so, das ist ja alles nicht mehr echt. Also der macht dann so YouTube-Videos so, ich habe mich lebend begraben.
Ja.
Aber der begräbt sich nicht lebend. Also der macht das und dann dreht er da eine Stunde und dann lässt er sich wieder ausbuddeln und dann macht er es am nächsten Tag. Also es ist halt am Ende, es ist Showbusiness am Ende. Ne? So, und bei ihm ist aber das Krasse und deswegen hat sich das auch immer so weiter hochgeschraubt, dass er diese Sachen eben wirklich gemacht hat und dass die Leute das irgendwie über Instagram-Livestreams und YouTube-Videos alles mitgeguckt haben. Und
ich glaube, die letzte größere Schlagzeile war, als er Anfang 2020 die Corona-Challenge gemacht hat und verhaftet worden ist, weil er nämlich, als eben die Pandemie richtig losging, so Gelände am Hauptbahnhof abgeleckt hat und so weiter.
Ja, und in der U-Bahn und so, das stimmt. Aber halt sich auch wirklich eher mit seinen Leuten und so vor der Kamera einfach bis zur Bewusstlosigkeit gesoffen.
Genau.
Also wirklich komplett krass. Und was ich so interessant fand an der Doku ist, dass sie nochmal, ich hätte das ehrlich gesagt noch gerne länger gesehen, also nochmal mehr auf andere irgendwie popkulturelle Beispiele eingegangen, weil es ja so darum ging, wie so Internetdynamiken dann so die Realität befeuern.
Ja.
Also er ist ja immer krasser geworden in seinen Handlungen, weil er auch so ein bisschen, na, weil du halt in so einen krassen Strudel kommst und diese Bestätigung von außen bekommst, so ein bisschen wie du es manchmal über deine Likes bei Twitter erzählst.
100%.
Und wie es eben nicht so einfach ist, von heute auf morgen aufzuhören zu twittern, auch wenn man vielleicht mal keinen Bock hat oder mal darüber nachdenkt. Wenn das halt dein Business ist, dir irgendwie eine Selbstbestätigung zu bekommen durch Challenges und Aufmerksamkeit, das ist ja klar, dass das nur komplett schief gehen kann.
Und man redet sich auch immer ein, dass diese Selbsterniedrigung, die bei mir natürlich komplett anders funktioniert als bei ihm, dass das immer...
Ich wollte das nicht gleich.
Nein, aber du hast komplett recht, das ist exakt dieselbe Dynamik. Mhm. Und ich hatte ja auch... 2020 habe ich ja auch, also ich habe so live gestreamt, wie ich mich so selbst tätowiere mit einem Stick and Poke.
Ja,
so weit ist das. So weit. Ja, diese ganzen Tattoos an meinen
Hast
Beinen.
Hast du live gestreamt?
Das habe ich live gestreamt auf Instagram. Und habe so Leute abstimmen lassen in meiner Story, was ich mir als nächstes tätowiere.
Aber es ist
wirklich nicht so weit entfernt, diese Dynamik.
So entfernt,
Und dass jetzt so ein Unterhitze 200 Grad Ding auf meinem Oberschenkel ist, das ist ja letztlich auch so ein Bloßstellen meines eigenen Körpers für so ein paar 100 Zuschauer in einem Instagram-Livestream. Ja. Das ist ja auch kompletter Quatsch. Und man redet sich immer so ein, dass das ja was bringt. Und wenn das ist mehr Reichweite und dann verkaufe ich 100 Bücher mehr oder so. Mhm. Aber letztlich ist es halt einfach nur so diese relativ konkrete Abhängigkeit von der Bestätigung anderer.
Ja.
Und ich glaube, es gibt Menschen, die dieser Kindheits- und Erziehungs- und Persönlichkeitsbedingt eher anfällig sind als andere. Und ich bin 100% anfällig dafür.
Ja, und die meisten Leute in der Medienbranche wahrscheinlich, weil irgendeinen Grund hat man, warum man sich einfach hauptberuflich auf eine Bühne stellt und möchte, dass Leute für einen applaudieren.
Ja, aber du kannst ja diese Bestätigung holen, indem du so tolle Dinge schaffst oder indem du dich eben selbst erniedrigst und dir dann einredest, dass die Leute nicht über mich lachen, sondern mit mir.
Ja.
Und ich bin zum Glück ein bisschen weggekommen von Selbsterniedrigung, wobei ich immer noch jeden Tag mehrere Stunden bei Twitter abhänge und es ist auch
Ja, ich musste halt bei ihm auch an diesen Drachenlord-Fall denken, weil der Rainer Winkler ja auch.
Interessant, dass beide Süddeutsche sind. Muss man mal sagen. Ein Münchner und ein Franke.
Und du auch.
Und ich auch. Vielleicht ist das was Genetisches.
Interesting, vielleicht sind wir da irgendwas auf der Spur. Ja. Vielleicht sollten wir mal so einen Beitrag machen, so ein Y-Kollektiv.
Ja, einfach mal eine große.
Lass mal eine Recherche dazu machen.
Große Genomauslesung Süddeutschland.
Ja, aber bei Drachenlord war es ja auch so, dass sich dann immer wieder gefragt wurde, warum hört er nicht einfach auf mit seinen Videos diesen ganzen Beef zu befeuern und warum zieht er sich nicht einfach zurück? Aber das schien ja auch bei ihm nicht so einfach gewesen zu sein. Also er hat einfach das immer weiter mitbefeuert.
Also klar, auch weil YouTube natürlich eher Geld auszahlt als Instagram, da war ja auch noch eine wirtschaftliche Abhängigkeit dabei.
Auf jeden Fall auch noch eine wirtschaftliche Abhängigkeit, aber trotzdem hat er ja auch diese Themen, also er ist ja auch immer wieder weiter auf diese Streitigkeiten eingegangen und auf die Hate-Kommentare.
Genau.
Und ich will das auf gar keinen Fall irgendwie bewerten, aber nee, wirklich nicht.
Ja,
ich will es wirklich
gut.
nicht bewerten, weil ich finde das eine schreckliche Geschichte.
Jo.
Und es gibt genug Leute, die sich über Drachenlord lustig machen und da will ich nicht dazu zählen. Ich will nur sagen, dass es eine ähnliche Dynamik wieder ist, dass du halt in diese Abhängigkeit von dem kommst und irgendwie ist es dann, und ich erinnere mich, dass es in dem Podcast über Drachenlord ja auch darum ging, dass sich beide Seiten so...
Cash Rob Eros.
War das auch Studio Bummens?
Das war...
Weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube, die Studio Bummens Bewertungen auf Google schlecht sind wegen des Drachenlord-Podcasts.
Ach so, das weißt du.
Ja, ich schau mal nach. Ich schließe doch nicht einfach Verträge ab mit irgendwelchen Leuten. Weil
du guckst einfach, ob der auf Google gut bewertet.
Ich habe auch mal bei dir geguckt, bei deiner privaten Adresse, ob das gut bewertet ist.
Das liebe ich.
Auch gerne beim Studio Ehrenfeld kann man auch mal die Kommentare lesen. Finde ich auch sehr interessant.
Ja, vielleicht lieber nicht. Also auf jeden Fall erinnere ich mich, dass es auch da eine Podcast-Folge ging, die sich nur damit auseinandergesetzt hat, wie sich die beiden Seiten so ein bisschen die Hände geben. Also beide natürlich einander provozieren. Eher den Hatern und andersherum eben auch. Und dadurch man wie in so eine Abhängigkeit voneinander kommt.
Ja.
Und so ein bisschen war es ja auch bei Felix Krull. Also umso mehr Leute krassere Sachen von ihm gefordert haben und immer wieder am Start waren, umso eher hatte er halt wieder Leute, die zugucken konnten und einen Content, mit dem er reagieren konnte. Und so kommst du halt in so eine Spirale rein.
Ja, genau. Und es ist halt dann auch so, es ist natürlich so sehr, sehr niedrigschwelliger Humor. Aber es ist schon auch so, es spricht schon dieses Jackass-Humorsystem in sich an und du schaust dann dabei zu, bloß die Leute bei Jackass haben Millionen für die Filme bekommen und ja, das, die gab es für lustige Instagram-Stories leider nicht.
Ja, und ich glaube, es spielt auch so rein, dass wir mittlerweile alles gesehen haben. Wir können jede Serie, jeden Horrorfilm, jede TV-Show auf der ganzen Welt jetzt einfach auf unserem Handy gucken. Mhm. Für manche Dinge müssen wir vielleicht für 15 Euro irgendwie so ein Testmonats-Abo abschließen, aber ansonsten können wir wirklich alles sofort gucken. Und wir sind ja, also was schockt uns denn noch wirklich an Nachrichten, aber auch an Content? Und deswegen ist es, glaube ich, auch aus der Konsumentensicht wie so eine Suchtposition nach mehr und mehr über die Grenzen gehen, weil wir alles irgendwie schon gesehen haben. Bei TikTok finde ich das teilweise so krass in den Livestreams, was Leute da für Scheiße machen, damit Leute in diesen Livestreams bleiben und um da dran zu bleiben. Und was du kannst dir alles, wenn du willst, kannst du bei allem auf TikTok zugucken.
Aber es ist halt eine Klassenclown-Dynamik. Es ist ja halt dieses.
Durchs Internet wird es halt natürlich immer krasser. Weil früher beim Klassenclown hattest du deinen Clown halt im Raum.
Der Clown war im Raum. Das muss für dich eine komische Situation sein.
Und du konntest ihn nicht vergleichen mit allen anderen Clowns auf der Welt, die vielleicht noch krasser drauf waren als der eine Clown.
Dankeschön. Danke. Oh, schön, dass du das sagst. Danke.
Ich war auch der Klassenclown.
Ja?
Ja, natürlich war ich der Klassenclown.
Mach mal was. Mach mal was Klassenclowniges jetzt.
Nein, mach ich jetzt nicht.
Wieso machst du?
Ich mach gerade einen Podcast. Sorry, Klassenclown.
Sorry,
alles, was wir hier gerade machen, ist klassenclownig.
Ja, aber wenn man einem Klassenclown sagt, mach mal was Lustiges, dann halt was Lustiges zu machen.
Ja, ich bin ja kein Klassenclown mehr.
Warum hast du das abgelegt?
Weiß ich nicht. Irgendwie wollte ich ein Rebranding.
War es erfolgreich? Findest du ein Rebranding erfolgreich?
Ich finde schon. Ich glaube nicht, dass Leute mich noch als Klassenclown identifizieren. Vielleicht. Nee,
es wäre mir auf keinen Fall aufgefallen, dass du was Klassenclowniges an dir hast. Good for you.
Irgendwie finde ich das eine Beleidigung.
Nein, wieso denn? Du bist eine Journalistin. Also wenn bei einer Journalistin einfällt, ja, du bist ein Klassenclown.
Irgendwie gibt die mir so Klassenclown-Vibes.
Irgendwie komisch. Karin Mioska, irgendwie Klassenclown. Jan Hofer, auch ein Klassenclown.
Okay, aber der arbeitet bei RTL jetzt, das ist eh egal.
Findest du?
Ja, sorry, ja, mal, aber das letzte Mal, als ich Jan Hofer in den Nachrichten gesehen habe, war, als ich im Hotelzimmer Dschungelcamp geguckt habe. Ich habe ja schon wieder vergessen, dass es Jan Hofer gibt. Und dann kam er da und hat die Nachrichten gemacht. Ich gönne dem die Kohle, die er damit verdient. Das ist.
Ich hoffe, er kriegt welche.
Ja, natürlich. Warum sollte der das sonst machen?
Ja, vielleicht, aber weil der irgendwie auch den Leuten bei RTL die Nachrichten erzählen möchte.
RTL-Nachrichten. Egal. Wie sind wir da hingekommen?
Felix Krull, Drachenlord.
Klassenclowns. Du wolltest sagen, dass es eine Klassenclown-Dynamik ist.
Es ist eine Klassenclown-Dynamik.
Okay.
Na klar, also ich habe zum Beispiel in der dritten Klasse habe ich beim Ernährungstag meiner Schule habe ich eine ganze Zwiebel roh gegessen, weil ich gedacht habe, dass die Leute drüber lachen und mir ist nicht mal aufgefallen. Nee,
so ein Klassenclown war ich nicht.
Dieses Selbsterniedrigungsding ist schon tief in mir.
Aber es hat auch keiner gelacht.
Es hat keiner mitbekommen, glaube ich. Sie haben alle nur gesagt, dass ich nach Zwiebel stinke, was gestimmt hat.
Aber war auch schon vorher so, bevor du die Zwiebel gegessen hast.
Ja, genau. Ich bin Zwiebeltyp, kann man ehrlich mal sagen. Ich bin großer Zwiebelfan.
Werbung. Es ist wieder Zeit für unseren Lieblingswaschbär.
Es ist wieder Zeit für den einzigen Waschbären, den ich persönlich kenne.
Simon. Unser guter Freund Simon. Ich freue mich immer, wenn ich Poster von dem sehe in der Stadt.
Ich freue mich.
Dann denke ich mir, das ist doch unser Simon.
Weil er auch einer der Waschbären ist, wo man wirklich sagen kann, der wäscht sich tatsächlich. Waschbären haben ja ihren Namen meistens daher, dass sie andere Dinge waschen. Er wäscht sich tatsächlich, weil er ein gut erzogener Waschbär ist, würde ich sagen.
Ja, es ist ein fleißiger, gut erzogener Waschbär und auch noch einer, der hilft auch anderen. Der denkt nicht nur an sich selbst zu säubern.
Ist ja ein Problem vieler Waschbären, dass sie egoistisch sind. Bei Simon nicht.
Bei Simon nicht, weil der macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil das leichteste Leben, was man haben kann, ist mit einem guten Mobilfunkvertrag.
So ist es. Und Simon bzw. Sim on Mobile bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Sim on Mobile abschließt, bekommt nämlich zunächst einmal 100, und ich lüge nicht, 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Wo kriegt man heutzutage noch Dinge geschenkt? Nirgends. Im Leben kriegst du nichts geschenkt, außer 100 Gigabyte Datenvolumen von Sim on Mobile für die ersten 12 Monate.
Ansonsten gibt's bei Sim on Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 € im Monat. Aber das Tolle ist, man kann auch monatlich wechseln. Also wenn man jetzt merkt, man braucht mehr oder man braucht weniger Datenvolumen, dann passt man das einfach an.
Und wer jetzt denkt, wow, das ist schon ganz schön viel tolle Sachen für einen einzigen Mobilfunkvertrag, gibt es da noch weitere Vorteile? Dem kann ich sagen, ja, es gibt noch mehr Vorteile. Man kann monatlich kündigen. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4G.
5G.
AllNet Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
Und jetzt das Beste.
Für alle, die das immer noch nicht überzeugt hat, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code HOHO2 Großbuchstaben, also großes H, großes O, großes H, großes O, 2, für 12 Monate monatlich 2 GB on top. Den Code könnt ihr ganz einfach auf der Website oder in der App einlösen. Alle Infos gibt es wie immer natürlich in den Shownotes und auf simon.link/hotshumsi.
Werbung Ende.
Ja, glaubst also, du, dass sich diese Dynamik beim Anzeigenhauptmeister fortsetzen wird?
Ich habe gerade das Gefühl, er war ja jetzt gerade in Berlin und ich habe die ganzen Videos irgendwie reingespielt bekommen in meinen Feed und ich fand das ganz schrecklich, weil er auch so ja irgendwo gesagt hat, dass er vorher schon die Polizei informiert hat, dass er jetzt nach Berlin kommt, weil er selber schon Angst davor hatte, was passiert.
Scheiße.
Und seine Mutter hat irgendwie letztens ein Interview gegeben und erzählt, dass sie super krasse Angst um ihn hat und dass es zwanghaft ist, dass er halt diese ganzen Fälle die ganze Zeit meldet, dass sie halt wirklich Angst hat, dass die ihn totschlagen. Mhm. Und das ist schrecklich und ich ärgere mich auch nochmal nachträglich über mich selbst, dass ich vor 3 Wochen mich also selber auf dieses Video reingefallen bin. Ja. Also darüber haben wir auch schon geredet, aber...
Fuck Spiegel TV.
Wirklich, so wie selber, wie schnell man auch selber in diese Dynamik reinkommt. Ich stehe weiterhin dazu, dass ich das, was er macht, trotzdem kacke finde, aber diese ganze Dynamik, also wir kommen ja alle, wir sind halt alle Konsumenten und wir rutschen alle so schnell rein und jetzt ist dieser Typ irgendwie in Berlin unterwegs, ein 18-jähriger Junge, der halt schon einmal jetzt, glaube ich, im Zug verprügelt wurde oder schon mehrere Male und ich finde das ganz schrecklich und ich habe ganz viele Selfies gesehen, wo Leute mit ihm so gagmäßig Selfies gemacht haben und glaube ich auch halbwegs korrekt zu ihm waren. Ich glaube, manche Leute sehen ihn wie so eine nette Meme-Figur.
Ja, ich glaube auch.
Und das geht dann vielleicht noch klar und das scheint er auch gerade so zu suchen. Aber halt nicht nur das. Also so
es hat immer eine diese Medaille hat eine Kehrseite.
Ja, und das ist schrecklich. Und da sind wir halt alle Mittäter und Mittäterinnen, weil wir uns das alle angucken. Aber die Haupttäter sind natürlich die, die einen 18-Jährigen überhaupt so in die Öffentlichkeit zerren. Und sein Name, sein kompletter Name wurde ja in mehreren Artikeln veröffentlicht. Und jetzt kriegt er halt irgendwie die ganze Zeit Morddrohungen. Und ja, nicht nur Facebook-Nachrichten, sondern Sachen nach Hause geschickt und so. Und seine Mutter hat halt Angst, dass die Leute in die Wohnung einbrechen und schläft jetzt wohl durchgehend im Flur, damit sie, weil sie das Gefühl hat, wenn Einbrecher kommen würden, dann würde sie das ja mitbekommen, weil die an ihr vorbei müssen. Also es klingt wirklich wie so eine Drachenlord-mäßige Dynamik, vor allem, weil er ja anscheinend nicht aufhört. So, ob er es selber, wie bewusst er es macht, weiß ich nicht. Aber er hört damit nicht auf, er wird damit weitermachen. Und deswegen, das ist genau diese Dynamik. Und ich glaube, da kommt jetzt nämlich auch rein, dass er jetzt in der Öffentlichkeit ist, das anscheinend auch ein bisschen sucht und ihm das zu teilen gefällt. Mhm. Und jetzt provoziert sich das ja wieder. Also es ist ja wieder das Gleiche.
Ach Mann. Ich finde es immer so deprimierend, wenn es aus Fällen keinen Lerneffekt gibt.
Ja, genau.
Ich finde es ganz... Also, dass ich aus Dingen nicht lerne, ist mein persönlicher Fehler. Aber das ist so keinen... Ja, natürlich kann es das nicht geben, aber man wünscht es sich so einen gesamtgesellschaftlichen Lerneffekt, dass man so innehält und das ist schon mal schiefgelaufen, lass uns das nicht nochmal machen. Aber irgendwie gibt es den nicht und das bestürzt manchmal auch so im Rückblick. Wir hatten über die Echt-Doku geredet und da gab es dann diese Szene, in der eben Szenen, in der dann so diese 16-Jährigen irgendwie so sexuelle Innuendo-Fragen bekommen haben. Und man hat es einfach 5 Jahre später mit fucking Tokyo Hotel nochmal gemacht. Ja. Und wir werden damit nicht aufhören.
Man macht es jetzt mit Billie Eilish weiter, die gefremdoutet oder gezwangsoutet wird von eigentlich angesehenen Medien. Ja, voll. Also ich habe zumindest häufig in den Kommentaren gesehen, wo es jetzt um den Anzeigenhauptmeister in Berlin ging, die letzten Tage, dass Leute so geschrieben haben, hey, lernen wir nicht draus. Ihr wisst doch alle, wie die Dynamiken des Internets sind. Es gab doch schon ein paar solche Fälle. Hört auf, euch über den aufzuregen. So, ihr wisst ganz genau, dass sowas schlimm enden kann. Das haben ganz viele Leute schon geschrieben und ich glaube, das wäre vor ein paar Jahren nicht passiert. Also ich habe schon das Gefühl, dass mehr Leute aware darüber sind und auch wenn wir das kritisch besprochen haben, dass Leute ihm irgendeine Diagnose zuweisen wollten, glaube ich, dass auch dahinter natürlich ein Interesse steckt oder ein Gedanke, ein Impuls, ihn zu schützen.
Eine Vorsichtsmaßnahme.
Und genau, eine Vorsichtsmaßnahme. Das heißt, das ist auch, diese Leute sind auch da, aber es ist schrecklich, weil es ist so eine Dynamik, die du jetzt nicht mehr aufhalten kannst. Er wird damit weitermachen und die Leute werden sich weiter darüber aufregen.
Ja.
Und ja, Es tut mir sehr leid, auf jeden Fall.
Ja, aber weißt du, vielleicht ist bei einem 18-Jährigen noch nicht alles verloren. Also,
wie meinst du?
Ich meine, was sich nicht ändern wird, ist so die gesellschaftliche Reaktion auf ihn. Mhm. Und es ist natürlich fürchterlich, wenn ein Mensch gezwungen wird, sich aufgrund von öffentlichem Druck irgendwie zurückzuziehen oder sich zu ändern. Das ist meistens nicht so gut, gerade wenn es um so relativ harmlose Leute geht, die halt im Dorf Leute abfacken. Mhm. Aber das ist jetzt kein 50-Jähriger, der eine fertige Persönlichkeit hat und keinen Raum mehr für Veränderung hat. Und vielleicht schaut dieser Typ auch in ein paar Jahren auf sein Verhalten mit 18 zurück, so wie wir es tun, und findet es ein bisschen weird und komisch, was er damals gemacht hat.
Ja, aber das Problem ist ja, wenn er bis dahin andauernd verprügelt wird.
Ja, also, natürlich, wie gesagt, das ist fürchterlich.
Und es stachelt sich ja, also die Chance, dass er eines Tages sagt, ach komm, das lasse ich jetzt mal lieber, ist vielleicht irgendwie nicht so cool, was ich hier mache. Die wird ja immer kleiner, wenn er sich davon provozieren lässt, und er verkauft es halt mittlerweile auf seiner Facebook-Seite. Ja. Das ist wirklich eine ähnliche Dynamik wie bei Drachenlord. Ich habe da vorhin ein bisschen durchgelesen, dass er auch sagt, irgendwie alles, was seine Mutter sagt, stimmt nicht. Er sagt übrigens auch selbst, dass es nicht zwanghaft ist und dass er auch kein Autist ist. Und er sagt da vor allem auch, dass er verkauft es jetzt als seine Masche. Er sagt, wenn Leute ihn verprügeln, dann kriegt er ja dafür Geld, wenn er die anzeigt.
Ah, so ein Better Call Saul Ding.
Das heißt, er geht richtig rein in diesen Strudel. Oh. Und das ist so gruselig. Und es wäre halt nie passiert, wenn er nicht in die Öffentlichkeit gegangen wäre, weil man da ja offensichtlich einen Typen hat, irgendwie anfällig dafür ist.
Aber was machen wir jetzt?
Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? I don't know.
Was machen wir denn jetzt?
Uns alle, also...
Ändern. Bessern?
So coole Menschen, glaube ich, auch diesen Podcast hören und wir vielleicht auch nette, liebe Menschen, wir zwei sind, kommen wir immer alle auch wieder in diese Dynamik rein, dass man sowas sieht wie den und ganz negative Gefühle bekommt und sich denkt, was ein Arschloch. Und ich glaube, das sind Momente, wo man zumindest sich einmal sagen kann, ey, das ist eine fremde Person, wir kennen den nicht, wir wissen nicht, was der für Päckchen zu tragen hat, wir kennen seine Geschichte nicht, lass den doch einfach jetzt die Leute anzeigen, und solange wir nicht von dem angezeigt werden, lass den doch einfach sein Ding machen, also nicht zu involviert sein mit irgendwelchen fremden Leuten, die wir nicht kennen.
Ja, also das 100%, das fängt ja auch schon bei so ganz kleinen Sachen an. Weißt du, wie viel Twitter-Content mittlerweile einfach so Screenshots von irgendwelchen TikToks, die man nervig fand, sind, und dann ist
ja,
so
genau das.
Und dann haut man das so hoch und schreibt dann einfach nur, ich kotze drüber, und es ist halt so. Und es ist ganz, ganz oft, ganz, ganz oft sind das so Screenshots von Frauen, die einen TikTok gemacht haben, und es ist so offensichtlich ein Gag. Heute, was ich gesehen habe, war eine Frau, die so geschrieben hat, warum du die Zeit dieses Jahr nicht umstellen solltest, warum die Zeitumstellung ausgedacht ist. Hm. Und das ist so, wenn das ein Typ geschrieben hätte, wäre das ein Offsicht, also das wäre so als Gag erkennbar gewesen.
Ist doch einfach ein philosophischer Take.
Ja, oder es ist halt ein Gag. Ja. Sowas wie, wenn ich sage, dass man, warum es Inflation gibt, macht doch die Sachen wieder günstiger. Ja. Das ist so ein Gag, und der wird bei Männern oft als solcher erkannt, nicht immer, aber er wird öfter erkannt, als wenn eine Frau so einen Gag macht, weil man dann immer drauf sagt, das ist so eine Esotante und die ist dumm. Mhm. Und ja, das ist, und schon da fängt es so an. Und dann macht man so, es gibt ja auch so eine Diana zu Löwen-Dynamik, die ihn letztlich, die natürlich in einer anderen Machtposition ist, in einer finanziellen und einer politischen Machtposition, also weil sie viele Follower hat. Ja. Aber das ist ja schon, das fängt ja schon da an, und es ist ja nervig.
Also, ja, ich glaube, es ist wie dieser Typ auch, von dem ich vorhin erzählt habe, der das Video gemacht hat von den Influencern oder Girls, wo ich mir denke, Mann, die haben noch eine gute
Let
Zeit.
Live,
lass die auch.
Alter.
Auch ich habe schon mal Leute auf der Straße gesehen, die irgendwie Selfies machen und mir gedacht, oh Gott, cringe. Ja, aber ich bin auch gleichzeitig die nach einem Dua Lipa-Konzert sich da hinstellt vor die Location und meinen Freundinnen sagt so, und jetzt will ich hier ein vernünftiges Foto. Und jetzt werden hier auch so lange Fotos gemacht, bis ich ein schönes Foto habe. So, und das ist völlig fair. Und man darf sich darüber aufregen, aber vielleicht halt einfach ein bisschen reflektierter damit sein. Und es gibt, weißt du, welches Beispiel es gerade noch gibt, was auf TikTok sehr groß ist, aber vielleicht hast du es auf Instagram mitbekommen. Kennst du die Bananenfrau?
Ja, ey, ich wollte
die
darüber gerade reden.
Die ist ja
genau
so ein Case auch.
Ja.
Eine Frau, die Low-Fat, Low-Carb oder sowas ist. Das ist irgendwie so eine, und vegan, so eine bestimmte Ernährungsweise, wo du keine Fette benutzt und keine Kohlenhydrate. Und sie isst halt einfach die ganze Zeit Bananen, vor allem, also sie zeigt die ganze Zeit, wie sie diese Bananen isst. Und ganz, ganz viele Leute im Internet und auf TikTok und mittlerweile auch auf Instagram rasten komplett darüber aus und schreiben ihr, ob sie sich denn bewusst dessen ist, wie viel Zucker da drin ist und wie ungesund es ist und dass man ihr ja schon ansieht, dass sie ja zugenommen hätte. Und
Alter,
sie sagt die ganze Zeit, wie gut sie sich mit dieser Ernährung fühlt. Und das Problem dahinter ist, dass sie in ihrem Account angibt, dass sie zertifizierte Ernährungsberaterin ist. Und das ist das Problematische daran, weil es offensichtlich nicht gesund ist, was sie da zeigt, so viel Zucker zu sich zu nehmen. Und das schreiben die Leute auch und es ist auch fair enough, sich darüber aufzuregen. Aber das Ernährungsverhalten von anderen Leuten zu bewerten und denen zu schreiben,
lass sie einfach in Ruhe.
Ob die gesund aussehen oder nicht, ist einfach...
Es ist ja auch...
Sollten wir nicht tun.
Es ist ja, als jemand, der viel Content daraus macht, dass er sich über Dinge aufregt, es ist ja auch nicht geil, so die ganze Zeit so diesen Rage-Content zu machen, so immer auf so konkrete Einzelpersonen zeigen und so, das finde ich scheiße, so, ja, das kann für ein paar Gags funktionieren, aber es ist ja auch aus Hater-Perspektive kein dauerhaft geiler Content, sich immer über ein Bananenfrau-Video oder über dem Diana-zu-Löwen-Video aufzuregen.
Halt wirklich so, komischerweise doch immer Ruhe. Frauen, ne?
Ja!
Also, sag mal, also außer jetzt der Anzeigenhauptmeister, okay, Rainer Winkel und Felix Krull, das sind Männer, aber bei denen ist noch mal ein bisschen anderer Fall.
Es sind beides andere Fälle, ja.
Ja, aber es ist halt einfach Internetmobbing. Also es ist halt genau die gleiche Dynamik wie früher in der Schule. Da ist eine Person, die macht irgendwie etwas anders als ich und jetzt hasse ich sie.
Ja. Manche Sachen sind auch weird einfach und zumindest bei meinen.
Ich find's auch weird, so viele Bananen zu essen. Aber ich irgendwie finde, die Videos haben auch irgendwie so einen gewissen Sog und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Es gibt mittlerweile so ein Genre an TikTok-Videos, wo ich auch glaube, dass die Creator das einfach bewusst machen, weil die wissen, dass wir nur noch weirde Sachen angucken. Weil ein normaler Vlog, wo mir jetzt irgendjemand zeigt, wie die ihre Make-up-Routine macht, das ballert halt nicht mehr so sehr wie eine Frau, die ihre Ernährung für die komplett normalste verkauft und aber am Tag 50 Bananen isst.
Ich habe gestern gelernt, was das Kürzel GRWM heißt.
Get ready with me.
Ja, ich dachte irgendwie das wäre dieser Sibylle Berg-Roman und wusste nicht, wir haben das nicht genau.
Nee, das ist Grime. Aber weißt du, was OOTD ist?
Outfit of the Day. Das weiß ich, weil das ist ein alter Instagram-Begriff.
Aber get ready with me.
Das habe ich nun. Als ich ins Internet gekommen bin, gab es noch keine Videos. Da hat man sich dabei noch nicht filmen können. Da konnte man ein Outfit-Bild posten und das war's. Mehr braucht es auch nicht.
Wo hast du das? Auf YouTube? Natürlich gab es da so die Videos.
Ja, auf YouTube.
Stimmt, ich habe einfach gerade Quatsch geredet.
Auf YouTube.
OOTD und Get Ready With Me und so, das sind alles Formulierungen, die aus damals YouTube-Zeiten
kamen. Die aus YouTube?
Ja, natürlich. Ja.
Ich dachte,
auch Vlog und alles.
Also, was ist mit Throwback Thursday?
Safe auch YouTube.
Also den Throwback Thursday lasse ich mir nicht nehmen von den YouTubern. Das ist ein Instagram-Begriff und der bleibt da.
Okay.
Ich habe noch eine große... Möchtest du noch kurz über den Sims-Film reden?
Ja.
Aber nur, wenn ich danach über Three Body Problem
machen wir ganz schnell. Was gerade abgeht bei den Amis? Was gerade abgeht bei den Amis?
Ich denke immer, es fängt ein Olli Schulz-Song an, wenn das Ding kommt.
Nein, auf keinen Fall. Nein,
drei Kreuze.
Was bei den Amis gerade abgeht, ist erstens, also habe ich mich über Dua Lipa gefreut, auch wenn die Britin ist. Und das habe ich nämlich zu Beginn der Folge gesagt. Und mein zweitens kommt jetzt ein Sims-Movie. Der im Gespräch ist und irgendwie hat sich das komisch verbreitet, dass ein Sims-Movie kommt, obwohl das nicht so richtig bestätigt wurde. Es ist irgendwie net official.
Net official.
Aber es wurde jetzt so viel drüber geredet. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ob die extra diese Info spreaden?
Um
einen Hype zu generieren. Also quasi, das ist doch eigentlich voll smart, wenn du so im Pitching-Prozess bist und dann sagen so die Leute von, keine Ahnung, irgendeiner riesen Filmproduktionsfirma.
Lass uns
sagen,
das mal streuen.
Nee, die sagen so, weiß ich nicht, ob das Erfolg ist, weiß ich nicht. Und dann so, wait. Und dann wird es gespreadet und dann, weil Margot Robbie soll das wohl produzieren, oder so soll das mitproduzieren. Ich könnte mir das voll vorstellen, dass es dann bewusst gespreadet wird. Bei den Amis geht doch immer so viel crazy shit ab.
Ich dachte, also wie so gratis Marktforschung, mal so gucken.
Genau.
Aber klar würde das funktionieren.
Ja.
Und ich glaube auch Margot Robbie kann im Moment machen, was sie will, weil Barbie hat echt gut funktioniert.
Barbie hat echt gut funktioniert und Sims wäre einfach die liebere und unproblematischere Version, weil Sims ist einfach nur lieb. Das Einzige, was daran problematisch ist, ist, dass vielleicht mal jemand eingemauert wird in seinem Swimmingpool.
Ja, das kann passieren. Und ich weiß auch nicht, also du verkaufst mir gerade was als unproblematisch bei der man Menschen wortwörtlich Befehle gibt, was sie machen sollen.
Ja, ist ja ein Computerspiel.
Ja, dann kann man Call of Duty Dinge
also
auch
Sims ist wirklich das unproblematischste Computerspiel von allen.
Da brennen Babys ab und zu.
Ja, in der
Leute, also, rasten aus, weil es irgendwo stinkt. Die waschen ihr Geschirr im Waschbecken.
Ich finde es auf jeden Fall ganz toll. Margot Robbie wäre auf jeden Fall die perfekte Besetzung für ein Sim. Auch wenn ich irgendwie komisch finde, wenn sie jetzt nur noch so Sachen macht, wo sie irgendwie in so einer komischen Fiktionswelt irgendwie so
Fake-Figuren spielt. Finde ich eine sehr gute Sache, weil auch Margot Robbie hat natürlich Schönheitseingriffe vor und hinter sich. Und wenn man dann nur noch so vergleichsweise leblose Charaktere spielt, kann man nämlich auch mal in der Phase, in der sowas abheilt, kann man nämlich auch sagen, ja, das ist so gewollt gewesen im Film, dass meine Mimik nicht so viel passiert, weil es ja so eine Computerspielfigur ist. Das wäre meine Idee.
Das ist nicht schlecht.
Es ist auf jeden Fall, Produktivität wird hochgefahren, finde ich gut.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass es passiert. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich würde das sehr gerne gucken und ich finde das die geilere Version als Barbie, weil es gar nicht versucht, irgendwie feminist oder politisch zu sein auf eine girlbossige Art.
Was ich geil finde, ist, wenn es zu dem Sims-Film noch so kleinere Kurzfilme gäbe, wie sie Expansion Packs.
Ja.
Das fände ich irgendwie cool, wenn man da nochmal so kurz so ein, Hollywood Nightlife oder so drauflegt. Das fände ich irgendwie gut.
Ich fände cool, wenn Paris Hilton Werbung dafür macht, weil ich habe alte Getty Images gefunden, wo sie für irgendein Sims-Spiel auf dem roten Teppich wurde sie eingekauft als so It-Girl, die dafür Werbung machen sollte.
Finde ich geil.
Und sie steht so auf dem roten Teppich in so dem Most Paris Hilton Outfit mit so Fake Fur und bla, nee, wahrscheinlich Fur, nicht Fake Fur. Und hat so dieses Spiel in der Hand und grinst halt so in die Kamera. Und das ist so ein Awkward-Foto. Ich liebe es.
Genial.
Sims, the movie, ich würde es kaufen.
Und Paris Hilton hatte auch recht, immer einen kleinen Hund dabei zu haben. Ja, da hattest du komplett recht.
Ja, nein.
Nee, da hattest du recht.
Kleinen Hunde, aber ja.
Ja, ich finde es richtig, finde ich gut. Chihuahuas insgesamt ohnehin unterbewertet.
Du hast einen Serientipp, ne? Weil dann hätte ich noch einen anderen.
Ja,
okay.
Hots and Hum, see you later. Later. See you later. Later. Das ist genial.
Ich liebe auch beide Songs hintereinander und ich liebe auch, dass der eine von mir gesungen wird, der andere von dir.
Finde ich super. Ich bin großer Fan der Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Xi Xin Liu. Mhm. Ich habe diese Aussprache geübt und ich habe sie gebutschert gerade, aber it is what it is. Jedenfalls ist es so eine Science-Fiction-Trilogie. Interessante, weite, ausschweifende Erzählung, die irgendwie in China der 70er Jahre startet und in 10.000 Jahren nicht endet.
So fliegenden Autos und sowas.
Da komme ich gleich dazu.
Entschuldigung.
Und ich war wirklich sehr, sehr angetan davon und ich habe diese Bücher, glaube ich, alle drei letztes und vorletztes Jahr so durchgehauen, weil ich wirklich so einen Aragorn-Herr der Ringe-Moment hatte, wo mich so eine Science-Fiction-Fantasy-Welt mal so richtig geschoben hat. Aber es ist nicht Fantasy, sondern es ist wirklich schon sehr Science-Fiction. Mhm. Und vor ein paar Wochen kam die Serie raus auf Netflix. Mhm. Und wenn eine Netflix-Serie über einen Roman rauskommt, den du gut fandest, dann gehen schon ein bisschen die Alarmleuchten an, weil dann sieht es meistens erstens scheiße aus und ist storytechnisch gebutschert, wie ich die Aussprache von Xi Xin Liu. Es ist überraschend gut. Also ich war entsetzt am Anfang, als es verkündet worden ist, weil nämlich so diese beiden Game of Thrones-Brüder das produziert haben und die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, storytelling-mäßig.
Nee?
Aber so, nee.
Okay.
Also zumindest in den letzten Staffeln wohl nicht, aber ich habe Game of Thrones auch nicht gesehen.
Okay.
Hab's nur gelesen. Also solange man ihnen wohl eine gute Story vorsetzt, dann können sie sowas umsetzen, weil The Three Body Problem sieht krank gut aus und ist sehr gut produziert. Es schiebt wirklich und die Storytelling-Änderungen, die eingeführt worden sind, machen Sinn. Ich hole mal dich und die HörerInnen ab. Es geht im Wesentlichen geht es darum, dass die Menschheit ja tatsächlich die ganze Zeit Nachrichten ins All schießt in der Hoffnung, dass Aliens die mal auffangen. Und Startpunkt des Buches, der Romane und der Serie ist, dass eine chinesische Wissenschaftlerin ein Signal zurückbekommt von den Aliens. Und dieses erste Alien-Signal, das als Antwort kommt, ist so, hey, wir haben eure Nachricht empfangen, ich bin Pazifist auf dieser fremden Welt, bitte antworte auf gar keinen Fall auf diese Nachricht, weil wenn ihr antwortet, kommen wir und holen uns die Erde. Und sie antwortet aber, weil sie um sich herum Umweltzerstörung wahrnimmt, weil sie so gesehen hat, wie ihr Vater von der Roten Armee umgebracht worden ist wegen ideologischer Differenzen. Und sie sendet zurück, weil sie darauf hofft, dass die Aliens die Menschheit retten können. Und in dieser
das klingt perfekt.
Es ist,
ich bin hooked.
Es ist mega geil.
Sind die süß aus, die Aliens?
Es gibt keine Darstellung der Aliens, was es wirklich sehr, sehr schwierig zu verarbeiten macht und mhm. und auch sehr dicht in der Atmosphäre, weil 30 Jahre später geben sich die Aliens den Menschen zu sehen. Und das große Problem der Aliens mit der Menschheit ist nämlich, dass wir uns sehr, sehr schnell fortentwickeln. Also ich hatte so ein Bit in meinem Bühnenprogramm darüber, dass wir 100.000 Jahre bis zum Crazy Frog gebraucht haben, aber es geht seitdem wirklich schnell und unsere Entwicklungskurve ist sehr gut. Deshalb müssen die Aliens die Menschheit in ihre Entwicklung stören und manipulieren Teilchenbeschleuniger, bringen Wissenschaftler um und so weiter, damit wir eben nicht stärker werden als die Aliens irgendwann mal. Es ist mega geil. Okay. Die Aliens werden nie gezeigt. Sie bereiten die Menschheit so über so Computerspiele, über so ein Computerspiel auf ihr Eintreffen
ist
vor.
Ist gruselig?
Es ist, ich finde, es ist kein Horror. Es ist jetzt, es gibt ein paar blutige Szenen und es ist so eine unbestimmte Furcht, weil die Menschheit in Angesicht dieser in 400 Jahren eintreffenden Aliens so unglaublich machtlos sind. Man fühlt sich wirklich klein und ich hatte, weil ich das Buch vielleicht auch gelesen habe, aber auch vielleicht, weil die Serie gut inszeniert ist, hatte ich so ein richtiges beklemmendes Gefühl dieser weit entfernten Bedrohung. In 400 Jahren kommen die Aliens und wir können nichts dagegen tun. Das hat sich richtig beklemmend angefühlt und es hat mich richtig verfolgt. So diese Machtlosigkeit, die Menschheit in dieser Serie hat, das ist so ein krasses Gefühl und ich fand es super inszeniert. Das kann man sich sehr gut anschauen.
Okay, danke für den Tipp. Das mache ich.
8 Folgen Netflix. Und es ist
das erste Buch dann.
Ich würde sagen, das ist so die Hälfte des ersten Buches, okay. Wie bei Dune. Aber
gut, das mache ich. Danke für den Tipp. Das klingt sehr gut.
Ich bin richtig.
Ich habe auch mal wieder Bock jetzt, wo ich so höre auf Science Fiction.
Und es ist so modern inszeniert und im Buch sind alle Charaktere Männer, bis auf die am creepiesten reingeschriebene Frau und natürlich die Wissenschaftlerin an dem Teleskop in China in den 70er Jahren.
Klar, die Person, die dafür sorgt, dass die Welt untergeht, ist natürlich eine Frau.
Aber sie ist auch die Führerin einer Terrororganisation, die Aliens eben...
Daniela Klette am Ende.
Ja, und letztlich ist das eine Terrororganisation anführen, ist Girlboss-Behavior.
Ja.
Wenn man
da müsste ich Diana zu Löwen müsste da was jetzt.
Also
sagen,
ich finde, ist
die Girlboss-Chefin.
Diana zu Löwen, wir haben dich hier verteidigt, falls du es gehört hast, bitte
mal. Ich habe sie nicht verteidigt.
Ich habe sie verteidigt. Ja. Und falls du eine Meinung hast, ist Girlboss-Tum auch eine Terrorzelle anführen, bitte Bescheid sagen.
Ich freue mich auf das TikTok. Ich muss jetzt ganz schnell auf Klo.
Mhm. Soll ich mal abmoderieren?
Und ich gehe schon. Lieber nicht. Ich glaube, da bleibe ich noch kurz.
Du vertraust mir nicht, ne?
Bleib ich noch kurz.
Bitte folgt diesem Podcast, rezensiert ihn positiv, wenn nicht.
Wisst ihr, was cool wäre, was ihr machen könntet?
Folgen.
Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns doch mal.
Folgen.
Das wäre wirklich eine gute Sache. So, Dankeschön. Ich muss jetzt ganz dringend pullern.
Okay,
bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.